Swiss und Hams. Swiss und Hams sind wirklich da, kommen nicht immer klar. Schalalalala, was sie sagen ist immer wahr. Ja, das sind Swiss und Hams.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Swiss und Hams zwischen Tour und Angel. Wir haben ja übrigens einen Podcast-Titel, was wir immer vergessen, zwischen Tour und Angel. Da wollte ich jetzt nochmal dran erinnern. Und ich muss euch sagen, Leute, ich bin total geflasht, weil als hier Swiss, also mein Freund Werner, hier gerade reinkam, ihr solltet den mal sehen, der ist hier mit Wimpeln rein, der hat eine Bierfahne, er hat das fette HSV-Shirt, den Schal, ja. wie der aussieht, der ist schon hier angehubt bekommen, der hat ja so einen Golf 3 GTI und wie der...
Mit Tribal-Folierung?
Genau, mit Tribal, also mit so einer End-90er, Anfang 2000er Tribal-Folierung, wie der hier raufgekommen, ich habe ihn schon gehört, ne? Also meine Einfahrt ist ja um die 150 Meter lang und als er da lang gefahren ist durch das schmiedeeiserne Tor und ich ihn aus dem Turmfenster gesehen habe, ja. Mit lauter Muckes.
Mit die Jungs, ne?
Mit die Jungs. Die stehen auch noch draußen.
Ja, die machen draußen noch ein bisschen.
Genau, und Fett Lotto King Karl kam aus den Speakern. Natürlich. Schöne Grüße übrigens an dich, Lotto. Ich weiß, du hörst unseren Podcast gerne. Also ich muss nochmal sagen, alles Gute zum Aufstieg.
Dankeschön.
Ich freue mich für dich, wirklich.
Ich habe seitdem wirklich mit die Jungs und die Mädels bestimmt 300 Mal heute sind wir wieder Bumsbar gehört.
Moment, weil mit die Mädels? Ihr nehmt doch nicht die Mädels mit zum Fußball.
Na klar, Dicker.
Das ist
bei
ja
uns, alter Raute im Herzen, alle sind dabei.
Ach so?
Was bist du denn für einer?
Also, ja, das wusste ich nicht, dass ihr soweit schon seid.
Ja, natürlich. Wir haben richtig krass gefeiert.
Aber ich muss ja sagen, jetzt mal ganz im Ernst, ich freue mich ja tatsächlich wieder, dass es nächstes Jahr dann wieder, also St. Pauli wird ja vermutlich nicht absteigen.
Nein, die steigen nicht
ab. Dass es wieder Stadtderbys gibt.
Ja.
Weil ich fand es ja immer ein geiles Happening.
Mir hat's
immer Spaß gemacht.
Also Christian, ich muss auch sagen, ne, man kann ja jetzt immer hier, die Leute, das ist ja kein Geheimnis, dass ich und du wahrscheinlich auch eher Sympathien für St. Pauli haben. Aber ey, ich habe wirklich auch viele Leute, die HSV-Fans sind.
Ach so, das ist nur Fußball. Das ist
nee, mal ganz ehrlich, und ich finde, ein Verein wie der HSV, wo einfach auch in der zweiten Liga über 50.000 Leute zu jedem Heimspiel kommen, der gehört in die erste Liga. Und Vereine wie Heidenheim und Hoffenheim, die mit 200 Leuten auswärts fahren, die können meiner Meinung nach auch in der zweiten Liga ihren Spaß haben. Das reicht doch für die. Verstehst du?
Und so.
Ne?
Ne, so wie wir. Wir sind ja auch musikalisch in der zweiten Liga.
In der zweiten Liga und wir haben uns damit arrangiert. Wir versuchen jetzt auch nicht irgendwie was anderes zu sein. Ne?
Nee, natürlich nicht. Aber ich hatte überlegt, ob wir vielleicht auch Lord of Lost, ähnlich wie es jetzt St. Pauli gemacht haben, dass wir quasi noch unabhängiger sind, dass wir quasi auch Teile von Lord of Lost Stück für Stück verkaufen.
Ja, weil jetzt gehört ja nur alles dir.
Ja, das genau.
Kann man den Leuten ja auch mal sagen.
So.
Aber Christian, mal ganz kurz. Du redest hier wieder einfach so entspannt vor dich hin. Mhm. Und was man einfach nicht vergessen darf, der Christian, Leute, kommt gerade von einer, haltet euch fest, wo auch immer ihr gerade auf Arbeit seid und euch euren Kaffee mit Sahneweißer eingießt.
Sahneweißer.
Oder irgendwie gerade aufsteht und irgendwie die Bierdosen von gestern Nacht wegträumt. Der Christian war auf Südamerika-Tour. Und das toppt in meiner Wahrnehmung nochmal die Backlounge in Albuquerque. Weil jetzt will ich krasse Kokain-Stories aus Medellin.
Medellin. Also je nachdem, wen du dort fragst vor Ort.
Weißt du, ich will Partynächte aus Rio. Ich will Saufgelage mit P. Diddy. Nein, Spaß. Aber ich will...
Kokaina.
Darf man das sagen? Nee, P. Diddy ist ein Schwein. Das hätte ich jetzt nicht sagen.
Das ist krass, ne? Das ist tatsächlich auch mal ein Thema wert. Ne?
So ein Schwein. Aber lass mal den jetzt zur Seite schieben.
Ja.
Das Schwein.
Come with me.
Erzähl mal bitte, was ging ab? Wie lange?
Ja.
Wo war es am geilsten? Bla.
Wir waren etwas mehr als 2 Wochen weg. Natürlich wieder 10 Flüge. Was für mich natürlich.
Du hast auch so einen Hüftschwung drauf. Habe ich schon beim Gehen eben gesehen.
Ja. So. Genau, ich trage auch so Kettchen jetzt und
genau,
das ist so, in Brasilien habe ich das mir angewöhnt.
Natürlich, bei so einem Kurs.
Ja, genau. Ich habe
so einen
Bauchtanzkurs, nicht cool. So einen indischen, sondern diesen, das heißt ja nicht Bauchtanz dort, sondern so ein Hüfttanz,
Hüftgoldtanz.
Ich bin jetzt auch Latina.
Ja, finde ich gut.
So,
erzähl doch mal.
Nee, also das Ding ist, es ist so absurd, weißt du, ich habe dir noch gesagt, als wir aus China kamen, meinte ich, 5 Shows, 5 Tage, ich habe nichts gesehen. Ich meine, ich freue mich auf Südamerika. wir haben Tage dazwischen. So. Ja. Es begann sehr geil, wir hatten erstmal 2 Tage Videodreh an 2 verschiedenen Orten, da erzähle ich gerne auch gleich
noch. Du hast mir Fotos geschickt,
noch von, Alter, Wahnsinn. Das war crazy. Und am Ende des 2. Tages vom Videodreh, also einen Tag vor der ersten Show in Mexiko, ging's los. Montezumas Rache. Durchfall. Also completo, ja, nicht nur ich, sondern fast alle, weil es ist egal, was du, Leitungswasser, ein Eiswürfel, egal was du auf, ein Salat wird gewaschen mit Leitungswasser.
Ich habe euch gesagt, guckt euch die Burritos lieber nochmal
vor. Nee, wir sind da ja wirklich vorsichtig, aber es ist nun mal so, unsere europäischen schwachen Assi-Mägen.
Ärsche.
Wir können das nicht so. Und ich glaube, ich muss niemand erzählen, wie sehr so eine Woche durchfallen. Ich rede nicht von, ja, war ein bisschen weich, sondern ich rede wirklich von Wasser rein, Wasser raus, wie doll das den Körper schwächt.
Und das während du Shows spielen musst.
Ja, ja.
Ey, Bro, ich hatte das.
Das heißt, du ballerst dir das Imodium rein, damit es halbwegs fest ist für die Show und danach geht's wieder ab.
Oh, Digi, ich hatte das auf Sizilien auch, ne? 10 Tage Urlaub, ja, habe ich dir erzählt, 10 Tage einfach. Und es ist so belastend, weil man sich und so unsicher. Und es macht
schwach, auch
ja, und man fühlt sich unsicher, ne?
Ja.
So.
Und egal wie viel Elektrolyte du dir reinhaust, was wichtig ist, es ist einfach, es macht den Körper so schwach und dann musst du singen und dann bist du in Mexico City auf 2.500 Meter Höhe.
Hattest du mal auf der Bühne, dass ein Kleiner in der Hose gelandet ist?
Nee, tatsächlich, zum Glück nicht. Also man kann ja tatsächlich ganz gut heutzutage mit Medikamenten dann für eine kurze Zeit mal dicht machen.
Wie lange hält das?
Ansonsten haben wir auch unsere Lord of Lost Briefbeschwerer.
Oder die Buttplugs. Wollte ich gerade sagen, die Buttplugs, die das
drin. Ach, das ist keine Ahnung, ein paar Stunden oder so. Auch zum Fliegen. Weil das ist ja das zweite Ding. Am nächsten Morgen geht's ins Flugzeug und Südamerika ist ja nicht. Man denkt so, fahr dir nach Südamerika, mach dir die Tour mit einem Tourbus.
Ja.
Nee, Digga. Wenn du von Mexico City nach Santiago de Chile fliegst, ist das fast genauso weit wie von Mexico City nach Spanien.
Crazy, oder?
Also ohne Witz, das
wie
ist
viel,
fast...
Wie viel Städte habt ihr gemacht?
6. So, ich zähle das gleich mal auf. Das Ding ist...
Ja, bitte. Und auch ein bisschen erzählen, wo war es am geilsten?
Das Ding ist tatsächlich, nach dem Durchfall nach der Woche war natürlich das Immunsystem so im Arsch.
Ja.
Dann kam die Erkältung.
Geil.
Ich bin jetzt... Als ich wieder hier war ich sofort wieder gesund. So. Aber ich habe quasi...
Diese deutsche Luft.
Ich habe, Digga, ich war 2,5 Wochen in Südamerika und ich habe wieder nichts gesehen, weil ich nur Hotelräume von innen gesehen habe, um erst mit einem Durchfall klarzukommen und dann mit Erkältung. Aber was ich ganz witzig finde, historisch gesehen, dass der Durchfall genau an der Stelle kam, denn dieser Begriff Montezumas Rache, den man kennt.
Ja.
Also Montezuma war der Stadtherrscher von, wie hieß damals, Tenochtitlan. Das war der aztekische Begriff für das, was heute Mexico City ist.
Ja.
15. bis 16. Jahrhundert. Und das war ja damals die Conquista, also die Spanier, die da alles eingenommen haben, platt gemacht haben und die ganzen Kriege. Und 1520 ist der gestorben und hat quasi als Rache dafür, dass die Spanier nicht nur alle platt gemacht haben, sondern natürlich auch die Pocken und die Masern und alles aus Europa eingeschleppt haben und hunderttausende Azteken gestorben sind an europäischen Krankheiten, hat er angeblich die mit dem Fluch belegt für immer, dass die Europäer, die kommen, eben Montezumas Rache erleiden.
Also den Durchfall
bekommen.
Ah, okay.
Das heißt, ich habe quasi in gewisser Art und Weise ein bisschen wie Jesus so die Schuld auch auf mich genommen durch diesen Durchfall. So, es war ein Solidaritätsdurchfall.
Modern Time Jesus für mich. Danke. Aber erzähl mal, also ihr habt angefangen wo?
Mexico City. 2 Tage Videodreh, dann waren wir in Mexico City, eine Show alleine.
Wie viele Leute kommen?
Wurden in hochverlegt in die größere Halle. Das war irgendwas mehr als 1000. Das war crazy.
In Mexico City, Digga.
Mega.
Was geht?
Also das war, wir haben die finalen Zahlen noch nicht, weil die sind da so ein bisschen, ich weiß auch gar nicht, ob die haben.
Ja.
Das sind sowieso Festgagen. Und das ist dann so, waren 800 bis 2000, keine Ahnung. Bekommen wir irgendwann die Zahlen.
Geil.
Weißt du nicht. Dann sind wir nach Costa Rica geflogen. Da waren wir das erste Mal. Da haben wir jetzt mit Powerwolf gespielt. Das ist ja so Drachentöter-Metal aus Deutschland.
Sind das auch aus Deutschland?
Ja, die sind ja hier riesig. Die spielen ja hier so Barclays und so.
Sind das welche auch mit so 80s-Föhnwelle-Typen?
Nee, das ist so Drachentöter-Metal, sag ich immer. Also so Power-Metal mit.
Okay.
Aber mit. Ich finde Drachentöter-Metal ist doch ein schönes Genre, oder nicht?
Krass. Powerwolf.
Genau. Nee, ist eine Riesenband. Die spielen hier in Deutschland so zwischen so 3.000er bis 15.000er, würde ich sagen.
Wahnsinn. Nachdem,
wo du bist. Genau, mit denen haben wir da gespielt. Da waren dann so 2.000 Leute. Das heißt, die sind da drüben größer als wir, aber unwesentlich größer. Dann sind wir nach Kolumbien geflogen.
Ja.
Hatten dann eine Show alleine. Das war geil. Argentinien danach. Da bist du dann auf einmal wirklich auf der Südhalbkugel und läufst kurz mal vom Shuttle zum Hotel oder so. Wie gesagt, ich hatte ja nicht so viel Freizeit wegen krank. Und dann fallen die Herbstblätter so von den Bäumen.
Krass, ne?
Und dann betätigst du die Klospülung und es dreht sich nach links.
Also du hast sie nicht betätigt, sondern bestätigt die Klospülung?
Genau, ich bestätige die.
So, ja,
du bist eine gute Spülung.
Ja, gute Spülung, guck, du bist eine gute Spülung.
Dann sind wir nach Brasilien hoch, fettes Festival, mitten in der Stadt, so, weiß nicht, wie viele Leute da sind, 20.000, 30.000.
Da warst du auch schon mal, ne?
Da waren wir schon mal vor 2 Jahren, ja. Das hieß damals Summer Breeze Brasil, ja. Das wurde jetzt umbenannt. Da haben wir dann auf dem Festival gespielt, auf einem von den großen Bühnen, und da waren dann, keine Ahnung, ein paar tausend, 5, 6, 7, 8.000 Leute vor der Bühne.
Geil, Digga.
Und dann sind wir nach Chile nochmal wieder ganz runter und haben noch eine Show mit Powerwolf gespielt vor 2.000, 3.000 oder so.
Super.
Das war fett.
Ach, Christian.
Und das ist halt so witzig, wenn du so in so einem Backstage hängst in Südamerika mit so Powerwolf, die kommen so aus dem Bereich so Saarland oder so. Und dann hängst du mit so Saarländern rum und hast dann so diese deutschen Dialekte um dich rum. Und dazwischen aber die ganzen Südamerikaner, auch mit ihren verschiedenen spanischen Dialekten. Man hört, das ist überall irgendwie sehr unterschiedlich. Skurrile Multikulti-Mischung. Also ich mag das ja.
Geil. So. Ja, ich finde das ja immer schwierig.
Ich weiß, du hast es lieber Deutsch, deshalb Deutsch. Bist du auch eher ein Regionalkünstler.
Regionalkünstler, ich bleibe gerne in Deutschland, also da im richtigen Deutschland, das heißt in diesen national befreiten Zonen. Sie haben jetzt leider, lese ich gerade in der Bild-Zeitung, meiner Lieblingszeitung.
Liest du gerade während des Podcasts Bild-Zeitung?
Genau, haben sie Reichsbürger hochgenommen. Ey, pass mal auf, wir müssen ganz kurz über was reden, bevor ich mal erzähle, weil ich habe auch spektakulär.
Du, wir können hier gerne hin und her schalten. Du kannst dann ja gern wieder nach Südamerika schalten. Ich erzähle dir noch ein paar Stories.
Christian.
Erzähl du erstmal von deiner Bild-Zeitung.
RTL setzt die Raab-Show ab.
Die Raab-Show? Sorry, es gibt eine Raab-Show?
Natürlich, das war doch das Große mit Christina Halmich, Boxen und er ist zurück.
Aber ich habe das.
Zitat.
Ich habe ja kein Fernsehen. So.
Ich auch nicht, aber ich habe es auch nicht einmal geguckt, aber es war ja voll der Aufriss.
Ich dachte nur, der Box und dann macht da Stefan ESC.
Er hat die Show erst als Streaming und dann wurden da die Zahlen immer schlechter und ich glaube, da hat man es für.
War es im Free TV so richtig auf RTL?
Dann ist es ins lineare TV gekommen. Okay. Es wird jetzt abgesetzt mit dem Zitat. Die jetzige Form überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend. Sprich, die Quoten sind schlecht.
Vielleicht ist die Raab-Ära und der Humor einfach irgendwie
das
durch. So.
Das ist eine Sache, die du da sagst. Ich glaube wirklich, und das haben die nicht gecheckt, dass dieser Humor, der vor 10 Jahren super witzig war.
Ja, oder bei Viva damals noch. Ich fand's auch geil. Ich habe Raab auch gefeiert damals.
Die Leute, ja, aber der kam halt mit so einem Hochmut zurück, im Sinne von, oh, ich rette jetzt mal hier kurz deutsche Comedy, die auch übrigens nicht gerettet werden muss. Es gibt super lustige...
Und den ESC will er retten. Samstag wissen wir mehr. Samstag ist Eurovision Song Contest.
Ja, wieder. Da habe ich auch der deutsche Act, dieses Geschwisterpärchen.
Genau, Abo und Tinner.
Die haben ja den Fernsehgarten abgesagt. Aha, da war die Dings auch ganz sauer. Die sehen sich da nicht, haben die gesagt.
Ja, die sehe ich da auch nicht. Das finde ich konsequent.
Ja?
Ja. Also ich finde es kein Fernsehgarten-kompatibel, ist keine Fernsehgarten-kompatible Mucke.
Fernsehgarten die Mucke ist für mich die typische mit 6 Berliner SongwriterInnen geschriebene Standard Modus Mio Playlist Nummer, ehrlich gesagt.
Ja, aber ist Fernsehgarten nicht eher so uff da, wir klatschen auf 1 und 3
in die Hände? Ja, voll. Aber es ist halt irgendwie Leute. Vom Gefühl her herzlose Mucke trifft auf herzloses Fernsehformat in
okay,
dem Fall.
Okay,
für mich gewesen.
Ich hatte einfach gesagt, Fernsehgartenpublikum ist zu alt für die Mucke.
Ja, das kann sein.
Aber egal.
Ist auch egal. Auf jeden Fall schalten wir wieder. Oh, ich höre gerade, wir schalten jetzt wieder zurück nach Südamerika, Christian. Wir schalten zurück, danke.
Genau. Was noch ganz interessant war, ich fange mal mit dem zweiten Videodrehtag an, weil ich von der horroresken Puppeninsel mich fast weigern möchte zu berichten, weil es war so schlimm für mich persönlich. Ich habe dir ja die Bilder geschickt. Ich habe erstmal die Wüste, wir haben am zweiten Tag in der Wüste gedreht, so 3 Stunden von Mexico City entfernt. Und das war in Tlaxcala. Das ist ein ganz kleines Bundesland dort. Ich weiß nicht, wie heißt es? Staat? Land, ist ja kein Bundesland. Wie heißt denn das da? Region, sagen wir mal. Wie hier ein Bundesland. Und das Witzige ist, wir haben dann irgendwas gepostet von wegen, ey, wir drehen jetzt hier Musikvideo. Und dann gab es so Kommentare mit, sorry. Siehst du, da kam ein Kommentar.
Magst du es bitte ausmachen?
Ja, Entschuldigung.
Du bist hier auf Werner, Arbeit.
Entschuldigung. Da kamen so Kommentare wie, hä, die Gegend gibt's doch gar nicht. Und wir so, Und wir hatten auch den Bürgermeister vor Ort oder den Bürgermeisterassistenten, was weiß ich, einen vom Government getroffen. Und er hat uns so Caps mitgebracht. Und auf diesen so Snapbacks. Und da stand vorne drauf, Tlaxcala sie existe. Also Tlaxcala existiert wirklich.
Yeah.
Und haben wir recherchiert und festgestellt, das ist die mexikanische Bielefeld-Verschwörung. Wir sagen doch hier in Deutschland, Bielefeld gibt's doch gar nicht. Das ist doch so ein blöder Joke.
Ja, ja.
Den gibt's da auch. Das heißt, überall auf der Welt denken sich Leute ähnlich dumme Witze aus über irgendwelche Regionen.
Darf ich dir eine Frage stellen, die natürlich mir als Sicherheitsliebhaber auch wichtig ist? Wie ist das in Mexico City und wenn man dann so aufs Land fährt? Also ich jetzt als Mensch, der sich jetzt nicht großartig damit beschäftigt, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, so, ey, was ich so in den Medien sehe, boah, das ist doch voll gefährlich, da wird immer geballert und so weiter und so fort. Und jetzt erzählst du mir hier, dass du vom Shuttle da in die Backlounge und hier ins Hotel und dann noch abends feiern und dann in irgendeinen Bezirk, den es gar nicht gibt. Wo würde man besser Leichenteile verscharren als in einer Gegend, die es nicht gibt? Christian, du bist da einfach ein Video drin. Wie ist das? Beschreib das Gefühl mal bisher.
Du musst dir das generell tatsächlich in Mexiko so vorstellen. Wir fahren mit eigener Crew hin, also kleine Crew, 3 Leute. Das heißt 6-mal Band, 3-mal Crew, 9 Leute. Haben einen eigenen Tourmanager vor Ort. Haben dann vor Ort dementsprechend immer lokale Crew, was Produktion angeht und tatsächlich auch Security. Also es ist tatsächlich auch so, wir werden wirklich auch zum Shuttle begleitet. Und teilweise vom Shuttle auch ins Hotel, teilweise bis zum Zimmer oder so, je nach Ort. Weil du hast tatsächlich natürlich je nach Stadt Drogenkartelle. Und wenn du in Kolumbien bist, da ist Medellin nicht weit entfernt und so weiter. Und das sind teilweise auch noch aktive, wir sind zwar nicht mehr in den 80ern, ne? Also wir leben nicht mehr zu Zeiten von Pablo Escobar, aber es ist immer noch aktiv. Und auch Mexico City ist unfassbar viel Dreck am Start. Das heißt, es ist
auch
tatsächlich...
Auch so Entführung und so ein Kram.
Genau, Verschleppung, Entführung, gerade von im Verhältnis reichen Deutschen irgendwie.
Ja.
Das heißt, als wir das Video gedreht haben, wir sind da mit einem mexikanischen Filmteam hin, was ich organisiert habe über einen Freund, Tilo, von der Band Lacrimosa, ist ja ein deutsches Urgestein der deutschen Gothic-Szene. Die sind da extrem erfolgreich. Die spielen Mexiko vor 4.000, 5.000, 6.000 Leuten.
Okay.
Und die haben da schon viele Videos gedreht. Die haben hier ein vertrauenswürdiges Videoteam organisiert. Wirklich 10 Leute Produktionscrew mit.
Und da sind auch dran. Sicherheitsleute?
Sicherheitsleute dabei. Und als wir dann in Tlaxcala ankamen, in diesem Bielefeld, hatten wir tatsächlich jemand vom Government, also irgendeinen Bürgermeistertypen und seine Gehilfen. Wir hatten 4 Polizisten in so einem fetten Truck, der durch die Wüste fahren kann. Wir haben noch Bilder gepostet auf Social
Media. Dafür
musstet
ihr nicht zahlen.
Nee, das hat die Video... Pass auf. Doch, ja, nein. Also der Videotyp hat das organisiert. Und dann hatten wir noch einen Krankenwagen mit dabei, weil falls irgendwie doch mal geschossen wird oder du trittst auf einen Skorpion oder eine Schlange beißt dich oder so. Das heißt, wir hatten so eine Armada von Officials dabei, die uns in die Wüste begleitet haben. Und die haben uns auf der Fahrt raus, auch 50 Kilometer, noch bis wir aus Tlaxcala raus waren, in der nächsten Region, uns rausgefahren mit der Polizei. Und dann hat eine andere Polizei übernommen und hat uns bis nach Mexico City eskortiert. Und die Bezahlung, der Typ meinte von der Produktionsfirma, ja, das ist ja alles eher hier so familiär und so. Und die haben sich das angeguckt und die finden euch richtig geil. Könnt ihr ein Merch-Paket fertig machen? Und wir haben dann so ein Merch-Paket gepackt mit so, keine Ahnung, also 10 Joggern, 20 Hoodies, 50 Shirts oder so. So ein Riesenpaket, was man per UPS dann für 350 Euro nach Mexiko schickt. Irgendwas bei irgendeiner Behörde jetzt angekommen ist. Und jetzt weißt du, jetzt laufen gerade irgendwelche, die halbe Polizeibehörde und der Bürgermeister und die ganzen Leute von der Ambulance laufen jetzt da im mexikanischen Bielefeld jetzt mit Lord of Lost Match rum. Das war die Bezahlung. Mehr wollten die nicht.
Aber man muss ja ehrlich sagen, diese Leute, würde ich jetzt so einschätzen, sind auf jeden Fall nicht, also wenn du da lebst und arbeitest, sind ja nicht so, dass sie zu Hysterie irgendwie neigen.
Das überhaupt heißt, nicht, nein.
Wenn da so eine deutsche Band wirklich so bewacht wird oder auch in Mexico City, dann hat das bestimmt auch mit Erfahrungswerten zu tun, ne? Dass sie sagen so, nee, also muss nicht, aber es ist auf jeden Fall kein Tünef, sich das zu geben.
Es ist auch Verantwortung und Gastfreundschaft, weil die einfach sagen, ey, ihr kommt hierher und jetzt müssen wir das für euch machen. Was einfach so witzig war, dass wie, ich meine, so Südamerikaner, Egal wo du da hingehst, diese Verbundenheit und die Gastfreundschaft und ja. die Nähe, die die so haben, das ist anders als die reservierten Deutschen.
Ja.
Und auch so bei so Polizisten oder so. Das ist dann, wir mussten dann erstmal Fotosessions machen mit denen und Klaas wollte dann unbedingt im Polizeiwagen, wir waren erstmal essen in einem Restaurant nahe bei der Wüste, weil wir hatten ja eine 3 Stunden Autofahrt und saßen dann am Tisch da mit den Polizisten und dem Bürgermeistertypen da und haben erstmal zusammen gegessen. Und dann sind wir in die Wüste gefahren und Klaas wollte unbedingt in Handschellen zur Wüste gebracht werden. Und
im Auto?
Im Polizeiauto. Crazy. Hinten. Und wenn du jetzt so einen Deutschen fragen würdest, ey, kannst du mich mal in Handschellen abführen und können wir das auch noch filmen und ja. auf Social Media hochstellen, dann würde ich sagen, ey, mein Chef feuert mich, die so, ja, mach halt. Wir haben dann Reels mit denen gedreht und also das war so.
Aber
dann hat noch die eine Polizistin so einen Taser rausgeholt, die so, guck mal, bzz, bzz, den könnte ich auch noch benutzen. Und also das natürlich nur aus Spaß.
Wie ist das für dich? Ich stelle mir gerade die Situation vor. Also ich merke ja immer mehr, wie so mein Sozialakku wirklich, boah, Digga, ich kann nicht mehr so viel. Und was mich immer am meisten stresst, also das Setting, was du mir da gerade beschreibst,
ja.
mit da sitzen mit den Polizisten und allen Bürgermeisterleuten und so, bevor es in die Wüste geht, beim Essen,
ja.
das würde mich viel mehr stressen als die Bedrohungslage, weil ich das Gefühl hätte, oh, ich muss mich jetzt mit den allen unterhalten und irgendwie sind die ja auch wegen mir da, das heißt, ich muss irgendwie als Mensch, denen es wichtig ist, dass sich auch alle wohlfühlen, ich muss irgendwie hier auch ein bisschen Entertainer sein gerade. Ja. Und die Leute, ist das nicht etwas, weil eigentlich, ne, du kommst von Durchfall, du bist fertig, du willst eigentlich dann nur hin dein Video drehen und ins Hotelzimmer und wahrscheinlich einen deiner Sportfilme, die du alle auf deinem Handy
und Rechner hast. Ich guck mal so Adult-Entertainment.
Ja, die willst du dir wahrscheinlich reinpfeifen und dann irgendwann erschöpft einschlafen.
Hoppelwestern.
Wie ist das?
Genau, also wir waren tatsächlich alle relativ im Arsch, da noch nicht. Genau, Benji konnte übrigens eine Show gar nicht spielen. Mexico City musste er absagen, weil er so eine harte bakterielle Lebensmittelvergiftung hatte, irgendwie Salmonellen oder sonst was. Der war erstmal auf Antibiotika. Egal, anderes Thema, er hat's geschafft. Nein, das Gute ist, also, oder erstmal anders angefangen. Du sprichst da was an, was ich total fühle, weil es ist für mich total schwierig. Und ich habe wirklich dann, ich gebe mir total Mühe, aber ich habe eine ganz kurze Akkuhaltbarkeit.
100%.
Was sowas
angeht. Es wird ja auch immer weniger mit den Jahren, ne? Es ist ja nicht so, dass man da immer besser
wird. Genau, die Aufmerksamkeit wird mehr, aber zum einen ist es so, dass die Leute da drüben irgendwie, ich weiß nicht, die Südamerikaner und Bands, gerade Rock- und Metal-Musik, ist da riesig groß. Das heißt, die haben so einen anderen, es klingt so total doof, aber so einen anderen Rockstar-Respekt irgendwie, okay. dass die dich so sehr in Ruhe lassen.
Ah, okay.
Und das so respektieren, dass sie sagen, ey, der Typ, der ist hier gerade zum Arbeiten und das heißt, der will vielleicht in Ruhe. Das heißt, auch Meet and Greets und Autogrammstunden waren so wild die sind die so respektvoll und nett und zurückhaltend und lassen dich. Und zum anderen muss ich sagen, die Jungs aus der Band, die wissen ja genau, wie ich bin. Das heißt, die fangen das auch total auf.
Ja.
Das heißt, die merken, da ist gerade irgendwie Entertainment vielleicht gefragt. Die übernehmen da total nett für mich. Und ich bin dann halt so, ich bin dann so halb sitzend, halb stehend an einem Tisch, esse kurz was und dann sage ich fange schon mal an mit Make-up, ich gehe schon mal.
Ja.
So, dass ich muss mich dann da auch rausziehen. Und was mir total hilft, ist, auch wenn es Mehrausgaben sind, aber wir haben irgendwann vor 2-3 Jahren gesagt, ab jetzt nur noch Einzelzimmer.
Ja.
Weil wenn du so weit weg bist und du fliegst 40.000 Kilometer und jeden Tag Stress und so,
ja, ja.
Das Risiko, sich irgendwann doch mal zu streiten und sich richtig anzunerven, ist viel größer, wenn du immer 2 Leute auf dem Zimmer hast.
Ja, ja.
Und wir hatten diese Reise nach China, nach Südamerika, es gab kein Mal Stress, nicht ein einziges Mal, nicht mal ein genervtes Wort von einem zum anderen in der noch so stressigen Situation 5 Uhr morgens, weil wir diese Einzelzimmer haben, wir uns die Zeit nehmen, wir aufeinander achten. Also wir sind eine echt gute soziale Gemeinschaft, das Geil. Muss ich mal sagen.
Ich muss kurz eine Sache fragen und dann auch eine Überleitung zu einem Vorschlag machen, den du mal gegeben hast. Wie waren die Flüge? Gab es einen schlimmen Flug?
Nee.
Weil ich höre immer aus, ich habe das immer gehört von so Peru, wenn du über die Anden und so.
Ja, ja, genau.
Horrorflüge, wo es rappelt und zappelt und du einfach denkst so, das Ding, also richtige Dramen, die Leute schon erlebt haben.
Es war wackelig. Über die Anden ist krass, weil du hast, Turbulenzen ist ja diese aufsteigende Luft von unten nach oben maßgeblich mit Wärmeschichten, bla 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 bla. Und dass dann dementsprechend so ein Flugzeug auf weniger stabiler Luft gleitet. Das ist es ja tatsächlich. Und das hast du im Gebirge sehr doll. Die Anden sind sehr hoch und sehr breit und sehr groß. Und der Kontinent ist sehr groß. Das nervt schon. Also von Chile nach Brasilien oder nach Argentinien und da hin und her. Aber die Flugzeuge, weil es alles trotzdem fast schon Langstrecke ist, sind sehr groß. Das okay. heißt, du fliegst die ganze Zeit in diesen, wo, keine Ahnung, 7, 8, 9 Leute nebeneinander sitzen okay. oder mehr. Mehr sogar 10 fast. Was hast du in der Mitte? 4, 5 und am Rand jeweils 3. Es sind ja riesige Maschinen. Mm. Und wenn man das Glück hat, über den Tragflächen zu sitzen, es war ruckelig hier und da, aber es gab keinen einzigen Horrorflug. Und das war okay. Also mir ging es damit nicht so. Und ich nehme ja auch wirklich echt ziemlich, das schwächt den Körper auch, ne? Also die, ich die Pillen, ist das die ich mir reinfahre.
Wenn du für über so 2 Wochen 10 Flüge schon. Hast und die jedes Mal sowas, weil ich weiß noch, ne?
Wenn ist alle 2 Tage Drogen nehmen quasi.
Ne, weil ich weiß noch, wenn ich manchmal auf Tour nicht pennen konnte, habe ich mir dann so eine halbe Diazepam oder wenn ich ganz doll wach war und ich wusste, ey, ich muss morgen.
Das ist ja was Ähnliches, was ich nehme,
genau. Genau, aufstehen und dann eine Diazepam. Ey, du bist einfach noch den ganzen Tag Banane dann. Also mir ging das.
Diazepam kannst du eigentlich nicht nehmen, wenn du nicht 10 Stunden mindestens pennen kannst.
Also.
Ja. Ja, man ist schon ordentlich verschallert, aber wir haben ja, wie gesagt, dann die immer, also in China war es beschissener, weil jeden Tag eine Show war. Jetzt war immer Zeit. Und die Jungs wissen das, ich bin am Flughafen, wenn ich aussteige, ich bin sehr langsam. Gerade bei Transferflügen muss mich dann einer an die Hand nehmen, weil ich dann da schleiche. Ich denke, ich renne, aber ich schleiche. Nee, es gab keine Horrorflüge.
Weil genau, ich hab das jetzt auch nochmal gefragt, weil du, Leute, Christian hat einen Bekannten oder einen Freund.
Das ist mein ältester Kindergartenfreund, genau.
Pilot ist.
Ja.
Und vielleicht wäre es wirklich mal eine Überlegung, ihn einzuladen und mit ihm mal, und da nehmen wir natürlich Leute mit, eine Flugangsttherapiestunde zu machen. Oder auch nicht, vielleicht sagt er uns danach, nein, das ist schon alles richtig, ihr wisst gar nicht, wie gefährlich das da manchmal für euch ist, sondern dass er uns vielleicht aber auch ein bisschen das mal erklärt, ne? Weil ich glaube, viel auch mit Angst hat ja auch immer mit dem Ungewissen zu tun.
Das ist das Ding.
So, ja. Und wenn du dann weißt, okay, das ist das und das jetzt und das ist überhaupt gar kein Problem, auch wenn die Stewardess sich gerade angeschnallt hat und ihre Familie nochmal anruft.
Die Stewardess gähnt nur und du denkst.
Ja, nee, die Stewardess sich irgendwie so einen Fallschirm umschnallt. Ja. Nee, vielleicht kannst du den ja echt mal einladen.
Mach ich. Also ich habe ihn tatsächlich schon gefragt, ob der Bock hat.
Ja.
Eine Sache, genau, die fällt mir gerade ein, die mega geholfen hat. Wir waren zum Beispiel, Hin- und Rückflug war über Turkish Airlines.
Ja,
und
immer
das ist,
sehr gut.
Das ist ja die momentan mit meisten Preisen ausgestattete
geile Airline. Ich kenne selber, wenn ich in die Türkei fliege.
Genau.
Wahnsinn.
Denn wir sind völlig absurd, wir sind über Istanbul geflogen.
Ja,
Istanbul. Wir sind Europa, Istanbul und dann wieder zurück und auch auf dem Rückweg. War natürlich ultra lang, aber die Flüge waren irgendwie die günstigsten und die Airline ist top. Und die hatten in dieser riesen, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, halt ein riesen Schlachtschiff, mit dem wir von Südamerika zurück nach Istanbul geflogen sind. Ich saß auch wieder in der Mitte auf den Tragflächen und die hatten eine Heckkamera hinten auf dem vertikalen Flügel da, wie heißt denn das Ding? Eine Heckkamera, die nach vorne ging. Das heißt, du hast das ganze Flugzeug mit Kamera gesehen, den ganzen Flug, wenn du wolltest, auf dem Bildschirm. Und als es dann mal geruckelt hat, irgendwo über dem Atlantik oder irgendwo beim Rückflug über Afrika, wo auch ein paar Berge waren, dann siehst du, wie dieses Flugzeug so super stabil gleitet und eigentlich nur so der Horizont so ein bisschen wackelt. Das heißt, du siehst, dass sich das Flugzeug so ganz leicht schunkelnd bewegt, aber so stabil mit 1000 Stundenkilometer und Rückenwind durch die Luft gleitet. Während du merkst so rakakakaka.
Ja, ja.
Und ich gucke mir das so an. Und dieses, da will ich so auf das kommen, was du gerade gesagt hast. Dieses Nicht-Wissen, dieses Unbewusste. Und auf einmal siehst du, was da gerade passiert.
Ja.
Da wackelt kein Flügel und nichts. Und du denkst nur so, das hat mir so geholfen. Das ist so wie beim, wenn ich beim Tätowieren zugucken kann. Tut es mir nicht so weh, als wenn es irgendwo auf dem Rücken ist, wo ich nicht sehe, was passiert.
Aber sag mal ganz kurz, ihr seid von Istanbul worüber geflogen auf dem Hinweg?
Auf dem Hinweg von Hamburg nach Istanbul und von Istanbul nach Mexico City.
Wie lange fliegt man von Istanbul nach Mexico City?
Auf dem Hinweg ist wegen des Jetstreams länger, 13,5 Stunden. Und auf dem Rückflug sind wir von Santiago de Chile nach Sao Paulo und von Sao Paulo nach Istanbul. Und da waren es dann, weiß nicht, 12 Stunden oder so, okay, weil Jetstream ein bisschen schneller.
Schon eine ganz schöne...
Ach, der Rückflug, das war schon, also 3 Flüge und dann so 26 Stunden wach oder in meinem Fall so halb wach.
Aber ey, du bist hier.
Aber was ist denn ist bei dir, ich habe noch was zu erzählen nachher von der Insel der Puppen, aber ist bei dir irgendwas passiert? Habe ich was verpasst in den 3 Wochen?
Naja, Christian, bei mir, was gibt's schon zu verpassen, Christian?
Denk dir was aus.
Ja, gut. Ich habe sehr, sehr viel Sternenschweif gelesen. Falls du das kennst,
nee.
Das ist gerade voll das Ding.
So ein Kinderbuch?
Und zu Hause, ja, so ein Mädchen, die auf dem Hof wohnt und ein Pferd hat, was sich verwandeln lässt, nachts immer in ein Einhorn. Das habe ich wirklich mit durchgesuchtet.
Bist du dir sicher, dass das nicht auch irgendwie Adult Entertainment ist?
Nein, ey, hör mal auf. Und ich bin da mittlerweile auch echt ultra. Und was wirklich sehr, sehr witzig war, wir haben ja die Mädels von BSG Chemie Leipzig gesponsert.
Und vielleicht ganz kurz für die es nicht wissen, was ist das?
Das ist ein Fußballverein aus Leipzig und es ist schon ein Verein, der...
Frauenfußball?
Die haben auch eine Männermannschaft, aber wir haben bei den Frauen so ein Sponsoring gemacht. Und das ist ein sehr linker Verein. Ne? Also auf jeden Fall...
So wie ihr.
Sind die, genau, ist ein linker Verein. Und die haben das Pokalfinale, was krass war, die sind ins Finale gekommen, Sachsen-Pokals gegen die Frauen von RB Leipzig.
Wofür steht BSG, ganz kurz?
Ballsportgemeinschaft, glaube ich. Und die haben gegen das, die zweite Mannschaft von RB Leipzig, die erste darf da nicht an, die spielen in der Bundesliga. So. Aber trotzdem war RB Leipzig haushoher Favorit. Und irgendwie hatte sich keiner um den Finalort zum Austragen beworben. Das heißt, das Finale war in Kamenz bei Dresden.
Das ist doch so ein Mini-Ort da irgendwo.
Ey, also das ist wirklich tiefer Ostdeutschland, ist wirklich schwer zu finden. Ne? Und ich hatte einen Kollegen mit, der auch so, sag ich mal, sehr in der Fußballszene aktiv ist und im weitesten Sinne, genau. Das ist ein sehr...
Was druckst du so rum?
Nein, das ist das ist halt ein Fußballfan, der halt auch gern mal eine dritte Halbzeit und so mitnimmt. Sagen wir so. Geiler Typ, kenne ich auch schon lange und wir sind dann direkt nach Dresden gefahren, also nach Kamenz. Und es war so krass. Ich fahre dann, also der Osten ist so schön. Ne? Also wir fahren da lang. Es gibt natürlich Dörfer, wo du denkst, ey, wer wohnt hier? Ne? Weil's irgendwie,
teilweise wohnt da ja keiner mehr.
Ne? Weil es wirklich, du denkst so, wow, das ist echt krass. Ne? Also die Langeweile, die dich da irgendwie schon beim Durchfahren irgendwie erwartet. Es ist auch niemand draußen, aber alle Gärten sind akkurat geschnitten und es ist irgendwie, es ist eine andere Welt. Und dann fährst du übers Land und denkst, was für Landschaften, was für blühende Rapsfelder und also richtig schön. Und dann landest du in Kamenz. Und dann hast du da diese, ey, ich bin auch schlecht mit Zahlen, 200, 300, 400 BSG Chemie Ultras. Nicht mal die Hools, sondern die Ultras, wo du halt auch sehr, also auch eine große Horde so stabiler Leute dabei ist, wo du weißt, die haben halt auch immer Lust auf die dritte Halbzeit. Und dann hast du da diese paar RB-Fans und dann hast du...
Ist das politisch ein Problem, die RB-Fans? Oder?
Nö, naja, das ist natürlich, RB ist, glaube ich, ich kann das jetzt nicht ganz... genau sagen, aber RB ist natürlich für die der Dosen-Retortenverein. Ne? Also BSG Chemie ist halt...
Das ist witzig, Dose, weil RB ist ja Red Bull.
Also genau, aber steht ja für Rasenballsport. Ne? Also genau, weil sie es sozusagen nicht offiziell als Firmen-Dings anmelden dürfen. Naja, das ist halt, glaube ich, für die ein bisschen der Verein so, ey, keine Kultur, ist frisch irgendwie mit Geld ausgestampft. So. Aber man muss sagen, dass gerade, glaube ich, auch im Frauenbereich RB wirklich gute Arbeit leistet. Ne? Also da möchte ich gar nichts zu sagen. Auf jeden Fall sind dann halt da noch die Leute von vor Ort da. Und da hast du dann halt echt Shirts dabei und Fressen dabei und Leute dabei.
Also Frakturschrift viel, meinst du? Oder?
Naja, ich habe auch neue Sachen gelernt. Es war dann witzig, diese BSG-Ultras haben dann auch relativ viele Leute aus dem Blog verwiesen. Die wurden dann da mal mehr, mal weniger freundlich sozusagen da rausgebracht. Ich wusste nicht, es gibt so eine Brand 23 zum Beispiel, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel.
Kenn ich auch
das
nicht.
Ist so eine, so ein bisschen Yakuza-mäßig, so eine Faschomarke. Und, also, ja,
wurde mir gesagt. Auf Amazon.
Und genau, dann wurde auf jeden Fall sehr viel getrunken. Und es war so witzig, dieses Aufeinandertreffen dieser linken Fanschaft. Und dann hast du da vor Ort diese Dorfleute aus Kamenz bei Dresden, die natürlich auch nicht allerdings, also es ist auch zum Teil einfach so bürgerliches Milieu und es war echt auch ein schöner Platz und so.
Aber trotzdem wahrscheinlich eine hohe AfD-Wahlquote.
Du hattest auf jeden Fall auch gerade bei den jungen Leuten echt einige Atzen dabei, so wo du gemerkt hast, boah, die checken schon die ganze Zeit aus. Also mein Kumpel und ich, wir wurden auf jeden Fall auch gut ausgecheckt. Und was so krass ist, und das habe ich jetzt gerade wieder gelesen, bei den Erstwählern, also Gen Z, wann ist Gen Z, wann geht das durch? 2000er wahrscheinlich, ne?
Ich habe das sicherlich 100-mal nachgelesen und immer wieder vergessen, wann welche Generation.
Gen Z, die Erstwähler bei den Männern, komplett AfD und bei den Frauen die Linke. Und da dachte ich, es ist doch einfach mal wieder ein Beweis dafür, dass wir einfach Frauen an die Macht brauchen, ne? Weil, also auch dieses... Auch die Typen, die du da gesehen hast, die so irgendwie, den du angemerkt hast, so okay, das ist auf jeden Fall jemand, der findet die AfD gut und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus ein paar andere Sachen und ist mit dem Holocaust, mit dem Narrativ nicht so einverstanden und so weiter und so fort. Es sind halt...
Oder hat es einfach nicht verstanden. Ja.
Ja, genau, aber es sind halt... Irgendwie habe ich immer das Gefühl, und das stimmt natürlich nicht komplett, aber das Faschismus, der ja auch immer auf Macht und so irgendwie aufbaut und auch diese Sehnsucht nach Macht und nach geführt werden, dass das schon immer was sehr Männliches auch ist. So, ja, ne?
Sicherlich mit Ausnahmen, aber so ganz grundsätzlich.
Ja. 100% mit Ausnahmen, ne? Ja, aber also
ich
irgendwie
glaube, dass Empathie ganz grundsätzlich etwas ist, was zumindest erlebe ich das so mein ganzes Leben, was Frauen leichter von der Hand geht.
Ja, weil du ja ein Kind Männern. In dir irgendwie auch, vielleicht, also das ist jetzt sehr, dafür werde ich jetzt wahrscheinlich richtig mit Eiern beworfen, aber du kannst dich irgendwie, glaube ich, besser...
Man kann auch dafür gekreuzigt werden, wenn man versucht, gute Sachen zu sagen.
Also, genau, ein guter Mensch zu sein. Nee, so, auf jeden Fall, dann hat es wohl danach noch geknallt, wir sind aber ein bisschen 5 Minuten vor Schluss losgefahren, es war 0-1, also BSG hat auch super gespielt, aber ich hatte keinen Bock, in diesen Parkplatzstau zu bekommen. Mhm. Als ich letztes Mal hier in der Barclaycard Arena war mit meiner Tochter Cavaluna gucken, stand ich einfach auf dem Parkplatz eine Stunde und es ging nicht voran.
Das ist natürlich mit einem Hammer auch blöd.
Das ist halt doof, ne? Haben die ja auch gesagt, ey, hol dir nicht so einen Hammer, warum Flügeltüren und so, aber ich habe halt gesagt,
Hammer mit Flügeltüren, Alter.
Ja, das wäre schon stark. Nee, deswegen sind wir ein bisschen früher und irgendwie soll es auch noch geknallt haben. Das ist natürlich ein bisschen schade, das nicht. Und dann war die Party danach in einem Zelt beim Vereinsheim. Und das war wirklich sehr, sehr witzig.
Ich glaube, mir wurden Stories gezeigt. Irgendeiner von den Jungs in irgendeinem Backstage meinte, guck mal, ich glaube, bei Swiss, die sind gerade bei irgendeinem Fußballverein. Da war irgendwie so Party, so Gartenpavillon.
Ja, genau. Und Party die Mädels Szenen. Von BSG, die sind halt auch richtig schön assi, ne? Also das sind auf jeden Fall, die haben auch kein Problem damit irgendwie laut zu zeigen, dass sie da sind und so weiter und lassen sich auf jeden Fall auch nicht die Butter vom Brot nehmen, auch weder verbal noch irgendwie körperlich, glaube ich.
Herrlich.
Das war schon sehr, sehr, sehr witzig mit denen. Also nochmal, falls jemand zuhört, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe es sehr genossen und mir auch vorgenommen, jetzt öfters mal zu spielen zu gehen.
Nicht nur zum HSV.
Nicht nur zum HSV mit die Jungs. Nee, das war quasi das Spektakulärste, was ich erlebt habe. Ansonsten, Christian, wir haben ja über den Song geredet.
Bist du zufrieden, wie es angenommen wird? Ja, es Punk
läuft,
ist tot?
Es läuft echt.
Weil soweit ich das mitbekommen habe, finden die Leute es ja okay.
Die Leute finden es ganz unglaublich okay.
Ja.
Und nee, auch.
Die Platte ist auch total okay.
Die Platte ist wirklich sehr, sehr, sehr unglaublich okay. Und nee, wir haben einfach schon sehr, sehr viel von den Sachen, die wir zur Platte gemacht haben. Also diese Show in Hamburg, da Weihnachtsshow in der Großen Freiheit, die war irgendwie nach 5 oder 6 Stunden ausverkauft.
Geil.
Das sind so Sachen, das ist, ey, es ist einfach schön, wenn du eine Zeit lang weg bist und merkst, dass die Leute Bock haben. Dann hatte ich jetzt ein Erlebnis.
Ganz kurz, sorry, kurz nochmal über den Song und das Video dazu. Vielleicht mal ganz kurz für die Lord of Lost Ultras, die hier zuhören. In dem Endpart des Videos, wo kurz der Song Bock auf Stress eingespielt wird, in der Crowd, die da mit Sturmmasken rum springt, guckt mal, ob ihr mich findet und vielleicht auch meinen Sohn Mika.
Ja.
Könnte ja sein.
Das stimmt. Ich wollte euch jetzt nicht outen als Teil des schwarzen Mobs, aber genau. Ja, das war, also das Video ist auch einfach wirklich, ich feiere das Video.
Das ist total gut. Ich muss sagen, ich finde die ganze Optik, also wenn ich mir das so reinziehe, die ganze Optik, auch das Video, als es losging, wir haben das geguckt, auch in Südamerika, haben zusammen das Video geguckt und der erste Kommentar von jemand war, ey Alter, Swiss und die anderen sind viel mehr Goth als wir. Und diese Friedhofsszene, so, dachte ich so, ja Mann, stimmt, wenn man so unsere letzten, ich meine jetzt geht's bei uns ja auch in eine ziemlich darke Richtung, aber wenn man so die letzten 2,5 Jahre bei uns anschaut, so diese ganze Blood and Glitter Phase und ja, ESC und so, es ist total witzig, das zu sehen, wie dark das war. Und ich habe das total gefallen. Dann geht der Song los, der eigentlich sehr, sehr uplifting und sehr, ich sag mal, irgendwie standardpunkig ist. 4 Akkorde.
Schmissig, hat letztens ein Bekannter zu mir gesagt.
Schlimmes Wort.
Schmissiger Song.
Schmissig ist genauso ein schlimmes Wort wie cremig.
Cremig,
aber,
ja.
Nee, aber das fand ich total, ich mag es, dass diese düstere Optik auf so ein eher klassischen Punk-Sound.
Genau, und das
trifft.
Will.
Das man, mag ich sehr.
Man muss auch sagen, das war natürlich schon irgendwie auch gefühlt, glaube ich, der klassischste Punk-Song auf der Platte. Aber
das stimmt, es gibt schon auch eher welche, die Rage-mäßiger sind und so.
Genau,
aber das
also ich hatte, aber irgendwie war das ein cooler Start und es ist was Krasses passiert. Wir haben ja
es ist ja auch nur lustig, wenn ein Song Punk ist tot heißt, der Song aber total Punk ist.
Ja, ja, voll. Also. Nee, wir haben zum Beispiel es. Der Song läuft auch auf Spotify ziemlich gut. Also ich glaube, dass nach links radikaler Schlager unser bestlaufendster Solo-Song. Wenn man jetzt mal von den großen Features, die wir hatten mit Lord of the Lost oder Bela B und SDP und wie sie heißen, absieht.
Ich beneide dich nach wie vor um dieses Bela-Feature.
Genau. Ich habe übrigens eine Zeile auf der neuen Platte. Ich bin das uneheliche Kind von Kurt Cobain und Bela B.
Ja,
und ich habe ihm geschrieben.
Oh, das ist echt ein guter...
Ja.
Gute Zahlen schon hier.
Und habe ihn geschrieben und gefragt, was cool ist. Er so, ja, aber warum habe ich meine Best-of-Platte noch nicht bekommen? geiler Typ. Und wir hatten auf einmal, an einem Tag, glaube ich, Digga, hatten wir so 60.000 Plays oder so, nach 2 Wochen, wo man
nur?
Denkt so, hä?
Nur?
Nee, das ist halt komisch, ne? Weil es pendelt sich dann ja immer ein und so weiter und
genau,
so fort.
Genau, so 10.000 am Tag oder so.
Ja, ein bisschen mehr war, aber es war so auf einmal so 50, 60.000. Hä?
Irgendeine fette Playlist
und hat
bekommen?
Hat sich rausgestellt, dass ich ein Fan den bei Radio Bob in der Wunsch-Show gewünscht hat.
Ah, witzig.
Und dann dachte ich so, es ist ja immer ein Argument, was uns ja immer ein bisschen gesagt wurde, ey, Radio-Promo und so kann man sich auch sparen.
Nee.
Ganz kurz, so Sender wie Radio Bob und so Rockantenne, das ist halt Rock, da seid ihr wieder zu anders. Und dann dachte ich so, krass, das ist interessant, weil wenn wir so anders sind und das Radio Bob Publikum irgendwie zu, keine Ahnung, was auch immer sind, dann ist es doch interessant, dass 40.000, 50.000 Leute oder lass es 30 gewesen sein, ein paar haben doppelt gehört, nachdem sie einen Song im Radio hören, auf Spotify gehen, sich den reinziehen. Das machst du ja nicht, wenn du das irgendwie sagst, nee, das ist mir unrock.
Ja, genau.
Und da dachte ich so, genau, und hiermit starte ich auch einen Aufruf an alle, Leute, bringt Swiss und die anderen, Punk ist tot, in die Wunschradiosendung.
Ihr könnt das machen.
Supportet das, was ist denn los?
Aber lass doch, wir können das doch mal prüfen. Ich habe ja meine Rockstar Radio Show einmal erst jeden ersten Samstag.
Genau, wann spielst du Punk ist tot?
Bei Rockantenne. Naja, ich sag mal so, ich reiche ja quasi vorher meine Wunschsongs ein.
Ich dachte, du bist Boss von Rockantenne, hast du doch gesagt.
Das darf noch keiner wissen.
Oh Mann, Christian, jetzt muss ich wieder warten.
Nee, ich reich dir ja ein.
Ja, reich mal
meine
bitte
nächste,
ein.
Meine nächste Show, die ist ja immer am ersten Samstag im Monat. Ich pack da mal, ich reich mal Punk ist tot mit ein. Und wenn das freigegeben wird, dann kommt das am ersten Samstag im Juni. Und dann kann man, werden wir ja sehen, ob das wieder, dann siehst du an den Zahlen theoretisch wieder, ob es einen Peak macht oder nicht.
Ich habe auf jeden Fall.
Weil es ist Samstagabend.
Ja.
Von 18 bis 20 Uhr, da sind immer so 100 bis 250.000 Hörer.
Geil.
Das ist natürlich viel.
Geil, Christian. Nee, also das hat mich auf jeden Fall ein bisschen gefreut, weil Punk hin, Punk her, Leute, das kann man ja auch ordentlich und ehrlich kommunizieren. Natürlich freut sich ein Künstler, der an einem Song ewig rumgedoktert hat, nochmal gemacht hat, Sachen geändert hat, es aufgenommen hat, es nochmal aufgenommen hat und sehr, sehr viel Zeit mit so einem Lied verbracht hat und sehr viel Emotion auch mit so einem Lied irgendwie, ich will nicht sagen vergeudet hat, aber einfach sehr viel von sich selber da reingegeben hat. Natürlich freuen wir uns, wenn unser Song im Radio mal läuft.
Ich finde die ganze Konversation über kommerziell oder nicht, du entscheidest nicht selber, ob du kommerziell bist oder nicht. Sobald es genug Leuten gefällt, dass es Leute kaufen,
bist du kommerziell,
ob du es willst oder nicht. Und egal wie deine Attitude ist zu Ausverkauf oder Massenware oder wie auch immer, wenn du dein ganzes Herzblut in ein Stück Musik steckst, warum sollst du dich denn auf einmal nicht mehr freuen, wenn es mehr als 500 Leuten gefällt, weil du dann sagst, oh, das sind mir jetzt aber zu viele.
So.
Also das, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also das würde ich auch keinem, auch wenn mir jetzt Diggen erzählen würde, ich freue mich nicht, wenn 1 Million Leute meine Platte kaufen, als quasi Urpunk, würde ich ihm nicht glauben. Und so ist er ja auch nicht. Aber selbst wenn mir so einer das erzählen würde, ich sagen, sorry, da hört doch Punkrock irgendwann auf, weil du sagst doch, natürlich freust du dich, wenn Leute das lieben, was du tust.
Ja, es ist auch so witzig, es hat Pat mir dann geschickt, so einen Kommentar, ich glaube irgendwie unter dem Video oder ich weiß nicht, ich habe euch heute im Radio gehört, damit ist das Thema für mich durch.
Okay.
Erstmal damals Broilers, jetzt ihr, das Thema ist durch. Und ich denke so, was ist das denn für eine Wertung? Also wie unsicher bist du dir eigentlich mit deinem Musikgeschmack, dass du ihn nur darüber definieren kannst, ob er im Radio läuft oder nicht? Also weißt du, es gibt doch noch andere Sachen, die dir gefallen können.
Sorry. Er hat dich im Radio gehört. Wenn er so Punk ist, warum hört er Radio?
So.
Das ist ungefähr so wie zu sagen, ich bin richtig schockiert, ich habe meine Frau auf Tinder gefunden.
Ja.
Du sagst so, was machst du denn bei Tinder?
Ja.
Sorry, Digga.
Nee, es ist auch immer, wenn Leute, das finde ich ja immer sehr witzig, wenn so krasse Politaktivistinnen sich über Kapitalismus und alles beschweren und das aber auf Insta tun mit einem Post und
man
denkt so, ja, okay, ist alles richtig, aber bitte mach dann doch mal irgendwie dir selber auch bewusst, dass du hier gerade bei einem der größten Vereine der Welt irgendwie deine Daten abgegeben hast und dem irgendwie in die Karten spielst. Keine Ahnung, also ne, mehr Kartell gibt es nicht. Und das ist halt, ja, es ist auch egal, ne? Also, Bro, ich will mich da auch überhaupt nicht beschweren und ich habe halt jetzt auch wieder drüber gedacht und deswegen ist es so krass, dass der Song sich so krass streamt, weil wir, ich glaube, eine Playlist bekommen haben.
Ja, aber die Leute haben auch gewartet.
Und es, nicht ja, aber es ist halt absurd, so. Christian. Wir sind wirklich eine der am meist gestreamten deutschen Punkbands. So. Und wir sind so medial, also weißt du, wenn du dir so die Berichte und so weiter und so fort, Playlisten, Radio, wir sind komplett unterm Radar. Also das funktioniert alles nur aus unseren Kanälen heraus.
Ja.
So. Und das finde ich ist irgendwie, irgendwie ist es voll geil, weil es sind die Leute. Und auf der anderen Seite denke ich manchmal, wenn ich dann so irgendwie Radio und TV und, also scheiß auf TV, aber so irgendwie so, wenn man von den Medien redet, denke ich immer so, Digga, seid ihr blind oder habt ihr was gegen uns? Scheiß auf euch, weißt du, ihr Wichser.
Ja, aber ist doch eine tolle Bestätigung, weil auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt deutsche Künstlerinnen, zum Beispiel wie, ich sag mal, Yvonne Katterfeld, die jeder kennt.
Ich dachte, jetzt sagst du Sarah Connor. Die hat auch wieder einige Banger rausgehauen.
Ja, aber weißt du, Yvonne Katterfeld, die jeder kennt und unglaublich gute Sängerin übrigens. So. Und dann macht die ihr Ding, die war mal sehr erfolgreich und die ist jetzt neu, zum Beispiel ist sie bei diesen ESC-Vorshows, wo sie auch in der Jury saß, aufgetreten und hat quasi Millionenpublikum und muss 2-3 Wochen später Konzerte ihrer Tour absagen, weil nicht genug Tickets verkauft worden sind. Das heißt, du, was mir sehr leid tut dann auch in so einem Fall. Und ich denke mir so, es ist doch interessant zu sehen, dass Exposure nicht alles ist.
Ja, ja.
Und dass es teilweise einfach diese Kernfans auch sind und deine eigenen Kanäle. Und wenn du weißt, das hast du dir alles selbst erschaffen, natürlich würde man sich freuen über die Exposure. Aber es hilft nicht immer jedem
allen.
Das Produkt muss auch zünden. Du musst Leute haben, denen du das Gänsehaut Produkt bereitest.
Muss die zünden. Herzlich willkommen beim Marketing Talk mit Christel.
Nee, ich rede nicht von das Produkt muss zünden, von wegen du hast deine Zielgruppe irgendwie erreicht, dass ihr Geld ausgeht, sondern ich rede von...
Du willst deine Peer Group richtig geil erreichen mit coolen Reels und geilem Content. Komm in die Gruppe.
Ich meinte das tatsächlich gerade wirklich hochemotional im Sinne von... Wenn dein Produkt quasi an der richtigen Stelle Gänsehaut erzeugt, Leute zum Wein bringt, zum Lachen, zum Ausrasten, dann und du richtig merkst, du hast jemand berührt, dann ist das so viel mehr wert als jede Exposure.
Es ist auch scheißegal, ne? Also wie gesagt, ich bin auch niemand, der da irgendwie rumheult und diese ganzen Presse und Radio und diese Kuratorinnen von Playlists und die mobben uns oder die verstehen uns nicht. Scheiß auf die, ne? Das will ich gar nicht sagen. Für mich ist nur, man fragt sich manchmal so, Dicker, habt ihr mal geguckt, wie viele Leute zu unseren Shows kommen? Habt ihr mal geguckt, wie viele Leute uns monatlich hören, so? Ey, und ihr tut so, als gäbe es das nicht, ne? Und da muss man dann irgendwie so, ich weiß nicht, ob es Ignoranz oder böser Willen ist, aber man denkt manchmal so, Dicker, also, auch wenn ihr dann fragt, ich komm nicht. Ich komme nicht zu euch.
Aber du weißt, ich glaube, eine Sache ist tatsächlich, gerade für diese Leute, die, also wenn es um dieses Playlist-Pitching geht und so, du musst ja immer auch angeben, was ist dein Hauptgenre, was sind deine Subgenres, und ich sitze da immer davor und denk so,
machst du das Pitching?
Nee, aber ich werde gefragt vom Label, okay. Weil ich ja immer, wie gesagt, alle wichtigen Entscheidungen liegen bei uns. Wir haben ja eine riesengroße Freiheit bei Napalm Records. Das heißt, es wird nicht irgendwas für uns gemacht, ohne dass ich das weiß. Das heißt, ich bin in alle Gespräche und Entscheidungen involviert. Und dann sitzt du immer davor und viele von diesen Playlists zum Beispiel, ähnlich wie auch bei Festival Bookings manchmal, was dann so Ludwig manchmal vor ein paar Jahren für ein Problem hatte, dass dir viele Veranstalter nicht verstanden haben, was macht die Band eigentlich. Und ich glaube, das ist bei Swiss und die anderen und Lord of Lost ein ähnliches Problem. Die wissen teilweise nicht, wo sollen sie euch hinstecken, weil ihr seid nicht nur eine Punkband. Wir sind nicht nur eine Metalband oder nur Gothic oder ihr habt Rap mit drin und dies und das. Und ich glaube, gerade diese Playlist-Pitcher, je uneindeutiger das ist, umso weniger wissen die, wo sollen sie es...
Ja, aber das ist doch auch wieder so typisch Deutschland irgendwie, weißt du? Also,
ja, natürlich. Man muss in doch Amiland mal ein bisschen, ist das anders. Das ist
man
alles
muss doch mal ein bisschen auch sagen, guck mal, du hörst dir so Deutsch-Rock, Deutsch-Punk der letzten 10, 20, 30 Jahre an. Es ist immer der gleiche Baukasten an Musik und an Ästhetik, der da bedient wird. So, und dann sind irgendwann...
Häufig zumindest, ja.
Naja, also keine Ahnung, wer denn? So, weißt du? So, und dann sind wir irgendwann gekommen und haben halt irgendwie, wir haben jetzt auch nicht das Rad neu erfunden.
Nee, aber neu zusammengesetzt aus verschiedenen Teilen.
Aber wir haben irgendwie Spaß daran, auch verschiedene Sachen zu mixen und ich komme nun mal aus dem Rap und deswegen sind Sachen auch bouncig, deswegen hat das eine Aggressivität, die vielleicht Deutschpunk in dem Sinne nicht hat. Hier und da. Und dann denke ich halt immer so, oh Digi, es ist irgendwie so dieses, mein Garten und alles muss so, die Hecke muss so sein, wie sie immer war. Das ist halt irgendwie auch so in den Köpfen vieler Menschen drin. Auch der Leute, die denken, sie sind in der Kunstbranche aktiv und hätten irgendwie ein gutes Gefühl für Kunst. Habt ihr nicht, Dicker, so, weißt du? Es ist einfach irgendwie, ja, manchmal ist es ein bisschen desillusionierend, was dann so als Deutschpunk so gilt und alles andere oder Deutschrock ist dann irgendwie, nee, das ist keine Ahnung, das ist eher Hip-Hop. Natürlich sind wir auch nicht eher Hip-Hop.
Aber das ist genau das, was ich meine. das Bedürfnis danach, es richtig einordnen zu können. Ja. Wenn es nicht in eine oder zwei Schubladen passt, dann ist es total schwierig. Und ich glaube, deshalb ist es teilweise, gerade bei dieser Playlist und dieser Marketingarbeit oder auch für Radio, ja, wo sollen wir das denn? Ach, das ist für unser Kernpublikum, ach, das ist zu viel von dem drin und ach, das ist ja irgendwie so zwischen den Stühlen und heieiei. Das ist ein sehr, sehr, sehr deutsches Ding.
Ja, wir haben das jetzt auch, wie gesagt, wir haben das ja nie. Wir haben keine nie Pressepromoter und so und Radio gemacht. Bei der Platte haben wir es jetzt tatsächlich nach 8 Jahren oder so mal wieder gemacht, weil wir einfach alle so dermaßen davon überzeugt sind, dass diese Platte wirklich, wirklich auf einem ganz anderen Level nochmal geschrieben.
Ja, und es ist doch auch einfach ein Versuch wert, oder? Also, weißt du, so, vielleicht merkst du auch hinterher, hätte man sich sparen können, dann hat man vielleicht das Geld umsonst ausgegeben. Aber ich finde, wenn man von einem Produkt überzeugt ist.
Das kostet Geld jetzt, oder was?
Ja, frag mal Pat.
Das hätte er mir sagen können.
Ja, ja.
Nee, also, ich hatte eher das Gefühl, ich so, okay, wenn ihr alle davon überzeugt seid, dass das hier cool ist zu machen und dass ihr das Gefühl habt, das kann dieser Platte noch etwas mitgeben, was vielleicht nicht nur aus unserer Bubble entstehen kann. Ich sage, okay, lass es uns machen, weil ich, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem, ey, diese Platte ist einfach so gut geworden und dafür haben wir so geblutet und so lange rumgedoktert. Ich weiß nicht, wie oft ich, weißt du, mir noch irgendwie Sachen nochmal geändert hat. Ey, frag mal Benny, weißt du, bei den Mixen und so. Ich habe so hart genervt.
Benny ist jetzt ist Nervenzusammenbruch, Hörsturz ist im Krankenhaus so. Jetzt, deinetwegen.
Und Grüße an Benny, er hört mich ja jetzt nicht. Nee, aber das muss man einfach sagen. Ne?
Das war ein guter und wichtiger Prozess.
Man hat dieser Platte wirklich so, so viel gegeben und auch da bin ich wieder. Okay, und so, ich will mir am Ende nicht sagen müssen, naja, da hast du ja gesagt, scheiß drauf, kein Bock drauf und so weiter.
Und trotzdem wird es Leute geben, die das nicht wertschätzen und nicht verstehen.
Ja, aber da an dem, also da bin ich schon echt lange vorbei, ne, Christian? Ich meine, wenn ich so unsere Geschichte mir angucke, wer alles schon irgendwas ganz schlimm und scheiße fand, Digga, das ist das kann ja nicht der Kompass sein, für was wir.
Aber es ist so erstaunlich, wie Leute teilweise einfach nicht in keinster Weise sich darum Gedanken machen, wie viel Liebe und Arbeit bestimmte Sachen machen. Ich habe zum Beispiel innerhalb des letzten Dreivierteljahres ein total tolles Projekt realisieren dürfen. Das Mera Luna Festival, eines der wichtigsten, so düster Rock-Gothic-Festivals, das ist vielleicht das größte der Welt, wo wir schon häufiger gespielt haben, was so ein bisschen für uns ein Heimatfestival ist. Heimatfestival, werden nächstes Jahr 25 Jahre alt.
Ja.
Und mit dem Chefbooker Stefan Tarnscheid, der auch der Chef von FKP Scorpio ist, hatte ich die Idee letztes Jahr nach Mera Luna, wir machen eine Hymne fürs Festival, wo wir so viele Artists wie möglich singen lassen, die in den letzten 25 Jahren auf diesem Festivalplakat standen. Gemacht, getan. Ich habe eine Hymne geschrieben mit einem Freund von mir, Ben von Feuerschwanz. Und dort auf diesem Song singen über 30 Leute. Und so ein Projekt zu realisieren, du weißt selber, wie schwierig das ist, mit einem oder zwei Gästen vernünftig zu arbeiten und dann, dass die Files da sind, dass das passt, die Qualität. Ich habe so viel Arbeit gesteckt in das Schreiben und Produzieren des Songs und mit über 30 Leuten, die da überhaupt reinzubekommen, dass sie das machen. Und dann kommt das Ding raus, der Song ist jetzt draußen, 99% der Leute, Mera Luna Publikum, die lieben das, es ist eine mega Hymne geworden, ich bin total stolz drauf. Aber dann bekommst du teilweise mit von Leuten, die Sachen kommentieren wie: Okay, und das war's jetzt und nur ein Song, warum kein Album? Oder denkst du, Leute, es gibt Leute, die nicht in der Lage sind, Kunst und die Arbeit, die man in Kunst stecken muss, also überhaupt zu verstehen, dass das Arbeit ist und Liebe und Herzblut und Zeit. Und
also rumzumeckern, ist ja sehr schnell gemacht und sehr leicht. Ne?
Ja.
Und ich glaube, dass das natürlich für Menschen, die es noch nie gemacht haben, so sehr leicht gesagt ist. Das ist, wenn ich so, keine Ahnung, als wenn ich Bundesligaspieler so, ist doch kacke und so weiter.
Ja, die laufen ja eh nur über den Platz.
Gut, ich habe mal Fußball gespielt und ich habe vielleicht sogar noch besser als andere ein Gefühl dafür, Digga, was für ein, also weißt du, ich weiß schon, wie
was
Leute.
Was für eine Arbeit das ist.
Ja, ja, und vor allem, wie krass du sein musst und wie du dein Leben dem untergeordnet hast und so. Und da denke ich dann halt auch manchmal so, ja, dann mach doch selber erstmal was. Ja. Also wenn du selber mal was gemacht hast, dann kannst du doch auch andere kritisieren und so. Es ist ja nicht nur die Kritik, es ist auch so krass, wie abschätzig manchmal geredet wird. So. Ja, man Digga, das scheiß ich besser zu Hause auf Klo und so. Man denkt so, ey, keine Ahnung, der, wie respektlos bist du anderen Menschen gegenüber?
Tausendmal drüber geredet, man darf da nicht drauf hören, aber ich wollte nur sagen, dass selbst bei solchen Sachen, die eigentlich offensichtlich aufwendig sind, bekommst du die Kommentare. Vielleicht noch eine Sache zum Schluss, weil jetzt langsam die Zeit ausgeht, du guckst schon nervös auf die Uhr und du willst wieder zu deinen HSV-Lauten. Leute, machst schon den... Das ist schon den Schal.
Ich komme gleich runter, könnt ihr noch für mich Monsterdose 1 Liter holen? Oder günstiger, wie heißt noch die günstigere?
Faxe, 10%.
Nein, Faxe ist doch Bier. Ich brauche Dings, ich brauche so Energy.
Flying Horse.
Nee, es gibt noch günstiger.
Gibt es noch günstiger?
Weiter, wollen wir noch Dings? Nee, Hamburger Berg ist nicht HSV, ist eher Hans-Albers-Platz.
Ja, genau, die kleine Straße. Auf Hans-Albers-Platz
sind die anderen auch. Da machen wir gleich Dings-Kolonne.
Darf ich mitkommen?
Darfst mitkommen.
Okay, danke. Mitkommen. Ich wollte noch ganz kurz erzählen von dieser Horrorinsel. Ja. Der erste Videodrehtag. Ich hatte das kurz ja angeteased in der Folge davor. Das ist nicht ein altes Filmset aus den 1920ern oder so. Die Geschichte ist die. Das ist ein Teil von Mexico City irgendwo im Süden, wo so Sumpflande sind. Und wo die mit diesen flachen Schiffen so lang fahren und so ganz viele so komische Inseln, weißt du, und Mücken und alles. Und es heißt, ich weiß gar nicht, wie ich das ausspreche, Xochimilco oder so. Und da leben halt so Farmer und sowas. Und seit den Azteken ist da viel Landwirtschaft. Und 1951, ein Typ, der auf einer von diesen Inseln, auf diesen Seen dort gewohnt hat, dort wurde vor seiner Insel ein totes Mädchen, ein Baby, ein Säugling angeschwemmt. Und der wusste nicht, wo die herkam. Und der hatte irgendwie das Gefühl, okay, vielleicht ist er verflucht oder so. Ne? Also gerade auch in den Mexikanern, die auch noch den alten Aztekenglauben anhängen, das ist ja auch eine Mythologie, die durchaus noch Bestand hat für viele, hat er gesagt, okay, ich muss den Geist irgendwie beruhigen, dieses Mädchens, und hat um ihr quasi zu pleasen, überall angefangen, Puppen aufzuhängen auf dieser Insel, weil er immer ihre Schreie gehört hat und dass er verantwortlich ist dafür, dass sie ertrunken ist, und so. Er war quasi von diesem Geist verfolgt oder hat sich das halt eingebildet. Und er hatte angefangen, diese Puppen aufzuhängen, immer mehr und mehr, und diese Schreie haben nicht nachgelassen. Hat er gedacht, okay, dann muss er sie verjagen. Dann hat er angefangen, die Puppen zu verstümmeln. Und du hast jetzt, und das hat er über 50 Jahre gemacht.
Lebt er noch?
Nee, er ist 2001 an exakt der Stelle, wo das Baby angeschwemmt worden ist, ertrunken.
Crazy. Sie hat ihn geholt, Digga.
Man weiß natürlich nicht genau, ob das tatsächlich stimmt mit dem Baby oder ob der Typ halt Gaga war und sich das ausgedacht hat. Das heißt, es hat auch so ein bisschen so einen Legendenstatus. Ihr könnt das googeln, Insel der Puppen oder Island of the Dolls oder Isla de las Muñecas. Und er ist dann dort gestorben, und du hast jetzt nach wie vor diese Insel mit, ich glaube, irgendwas um die 1000 verstümmelte Puppen, die an jeder Wand, das stehen nur so Hütten und so, und der hat auch auf dieser Insel gewohnt, und die wird jetzt geführt quasi von seinem Neffen, von dem Typ, der verstorben ist, und ist jetzt so eine Tourismusattraktion. Du kannst dann mit dem Boot dahin fahren. Und wir haben halt diese Insel für den Tag gemietet, die wird vor Touristen geschlossen, haben dort ein Musikvideo gedreht, und ich habe mich noch nie an einem Ort bei einem Dreh so unwohl gefühlt, weil ich habe nicht per se Angst vor Puppen, aber es macht mir ein ganz unbehagliches Gefühl. Du stehst.
Und waren da auch wieder Securities dabei?
Nee, nur das Filmteam, weil wir wurden da hingebracht, und dann bist du da auf dieser Insel, okay, und dann bist du für dich. Aber es war einfach zu krass. Und dann bist du da, und dann bist du mit dem Make-up, und du schwitzt in der Sonne und hast überall dieses Mückenspray, weil du willst ja auch kein Dengue-Fieber bekommen. Ich meine, ne, frag mal Jakob, der kann ja davon genug erzählen.
Wart ihr dagegen geimpft?
Nee. Boah. Das Problem ist, Dengue-Fieber-Impfung funktioniert nur gegen den Typ 1 und 2, und da drüben hast du den Typ 3 und 4.
Ah, okay.
Das heißt, es bringt nicht so viel.
Okay.
Bla, bla, bla. Auf jeden Fall, ich habe mich so unwohl gefühlt, und du guckst dann dir diese Insel an, und teilweise haben dann auch irgendwelche Promis Puppen auf diese Insel gebracht. Lady Gaga hat da dann eine Puppe gelassen, Tim Burton hat da eine Puppe gelassen und so. Und es war einfach nur schlimm. Und es schlimm im Sinne von, also im Sinne der Kunst, genau das, was ich für das Video will. Ich will, dass das Video eine unbehagliche Atmosphäre hat in einigen Szenen, die genau erreicht worden ist, für mich persönlich war es der Horror. Ich war so froh, da wieder weg zu sein. Das war krass.
Du siehst auch ein bisschen traumatisiert aus, Christian.
Es war echt krass. Aber ich kann nur empfehlen, also wenn ihr auf so Horrorkram steht und ich weiß, viele von euch gerade, die so darke Sachen hören, ihr mögt sowas, checkt mal die Isla de las Muñecas, wenn ihr in Mexiko seid. Es ist ein Besuch wert, wenn ihr auf sowas steht. Ich hasse es. Ich fahre dann nie wieder. Ja, das ist meine Südamerika-Geschichte für heute.
Das würde ich sagen, hat auf jeden Fall die Backlounge in Albuquerque geschlagen, Christian.
Albuquerque.
Ich hoffe, dass die Videos geil werden. Ich hoffe, dass du wieder gut hier bei uns in Deutschland ankommst.
Ja, ja,
alles gut. Und ich bin jetzt auch erstmal eine Woche weg. Ich sag nicht wo. Geheimnis. Wir drehen auch unser neues Video. Es ist auch im Ausland. Und ich freue mich, der...
Du meintest Malle, macht ihr?
Malle, genau. Ja, mit den Jungs, ne?
Obwohl es ja Deutschland ist.
Abschlussfahrt. Hoffentlich bald auch
Bundesland.
Offiziell. Ja, hoffentlich bald auch offiziell. Ja. Alles klar, Christian.
Dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht nochmal, weil ich bin Ende Mai auch im Urlaub.
Okay, Sylt wieder oder wo geht's hin?
Sag ich dir nicht.
Ah, okay.
Malle vielleicht auch.
Okay.
Sag ich dir privat.
Okay, tschüss.
Vielleicht machen wir noch eine Folge vorher. Bis dann. Ciao.